Hoffnung, Verantwortung und Wahrheit. Das waren die großen gesellschaftspolitischen Grundthemen von Papst Benedikt dem 16., dem Heimgerufenen, für den morgen auf dem Petersplatz das Requiem zelebriert werden wird, morgen 9.30 Uhr. Aus diesem Anlass noch einmal eine Programmänderung hier an diesem Sendeplatz. Wir hören einen Vortrag aus dem Jahr 2015 des Privatsekretärs von Benedikt dem 16., Erzbischof Dr. Georg Genswein. Gehalten hat er diesen Vortrag im November 2015 im Gebäude des Deutschen Bundestages. Hoffnung, Verantwortung und Wahrheit. Die großen gesellschaftspolitischen Grundthemen von Papst Benedikt dem 16.
Als Alexander Solzhenitsyn im Jahre 1970 den Nobelpreis für Literatur erhielt, da schrieb er in seiner Dankesrede, dass ein wahres Wort mehr wiege als die ganze Welt. Ein wahres Wort ist wie der Punkt des Archimedes, auf den wir uns stützen können, um die Welt aus ihren Angeln zu heben. Nach Jahrzehnten der Lüge und der Unaufrichtigkeit des kommunistischen Systems hatte Solzhenitsyn die Erfahrung des Durstes nach Wahrheit gemacht. Denn Hoffnung braucht Wahrheit. Hoffnung bedarf eines verlässlichen Fundamentes, sonst ist sie Illusion und Trug. Ich stelle diesen Gedanken an den Beginn meiner Ausführungen, denn auch für den Theologen Josef Ratzinger und den späteren Papst Benedikt XVI. Kommt der Logos vor dem Ethos. Diese Überzeugung durchzieht sein ganzes theologisches Denken. Wahrheit, Logos, ist aber nicht nur für den Glauben unverzichtbar, sondern für jedes, auch und gerade für politisches Handeln. Nur von der Wahrheit her und auf die Wahrheit hin können und dürfen wir Christen die Gesellschaft in Verantwortung gestalten oder wenigstens mitgestalten. Von diesem Ausgangspunkt aus versuche ich nun den Beitrag von Papst Benedikt zu den drei Grundthemen, ich wiederhole, Hoffnung, Verantwortung und Wahrheit darzulegen. Ich gliedere meine Ausführungen in drei Teile, die jeweils mit Aussagen aus seiner Sozialenzyklika Caritas in Veritate als Leitlinie überschrieben sind. Auf dem Höhepunkt der Banken- und Finanzmarktkrise veröffentlichte Papst Benedikt im Juli 2009 seine Sozialenzyklika Caritas in Veritate. Und bereits der Titel Liebe in der Wahrheit lässt aufhorchen. Haben doch gerade die bisherigen Sozialenzykliken mit den ersten titelgebenden Worten jeweils ihr Materialobjekt benannt, etwa Rerum Novarum, die neue Arbeiterfrage, oder Populorum Progressio, den Fortschritt der Völker. Der Titel Caritas in Veritate macht nun im Unterschied dazu das Formalobjekt, das heißt die spezifische Perspektive klar, unter der das zentrale Thema betrachtet wird, nämlich die ganzheitliche Entwicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit. Und für bibelfeste Christen wissen wir, dass Benedikt damit das Wort aus dem Epheserbrief Wahrheit in der Liebe umdreht. Nämlich Liebe in der Wahrheit bringt Benedikts spezifische Sichtweise zum Ausdruck. Denn die Liebe muss im Licht der Wahrheit verstanden, nicht nur verstanden, sondern auch praktiziert werden. Gemeint ist die christliche Wahrheit. Jesus Christus als Offenbarung der Liebe Gottes sowie die darin offenbar werdende Wahrheit über jeden Menschen, über seine Würde und über seine Berufung. Und sie stellt die unverzichtbare Grundlage für den Umgang von Christen mit den Mitmenschen dar, ganz unabhängig davon, ob die Mitmenschen diese Wahrheit auch als Grundlage für sich selber anerkennen. Erste Leitlinie, erste Aussage, ich zitiere, die Soziallehre der Kirche ist entstanden, um das Statut des Bürgerrechts der christlichen Religion geltend zu machen. Aus Caritas in Veritate Nummer 56. Die erste allgemeine Erwägung bezieht sich auf den sogenannten erkenntnistheoretischen Status der katholischen Gesellschaftslehre im Verständnis von Papst Benedikt. Sein Vorgänger, Johannes Paul II., hatte die Tatsache unterstrichen, dass die Soziallehre der Kirche kein dritter Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus sei, das heißt kein unmittelbar anwendbares Wirtschafts- oder gar tagespolitisches Programm, sondern Theologie, genauer gesagt Moraltheologie. Damit erreichte Johannes Paul II. Ein Zweifaches. Einerseits betont er den Pluralismus und die Freiheit des politischen Denkens unter den katholischen Laien im Westen und andererseits schützte er die Katholiken im kommunistischen Osten vor dem Vorwurf der Abhängigkeit von ausländischen Mächten in ihren politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen und förderte so ganz entscheidend die Religionsfreiheit. In einem veränderten politischen und sozialen Umfeld hatte Benedikt andere, neue Herausforderungen zu bewältigen und betonte insbesondere die traditionelle Vorstellung vom Duplex Ordo Cognitionis, das heißt von der doppelten Erkenntnisordnung. Glaube und Vernunft. Insbesondere Vernunft in der Form des Naturrechts sind die Quellen der Soziallehre der Kirche. Und damit sind wir wieder beim eingangs erwähnten Vorrang des Logos vor dem Ethos und daher auch, und das ist ganz entscheidend, beim Vernunftbegriff. Wir Christen sind nicht nur mit einer wachsenden Marginalisierung des christlichen Glaubens, vor allem im öffentlichen Leben, konfrontiert, sondern auch mit einer Marginalisierung der Vernunft in ihrer Erscheinungsweise als natürliches Sittengesetz oder als Naturrecht. Im Optimismus der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und in der Folge des von Papst Johannes des 23. von den Konzilsvätern gewünschten Aggiornamento war es nicht vorhersehbar, dass der zu dieser Zeit bestehende gesellschaftliche Konsens in sittlichen Fragen, der im Großen und Ganzen mit den naturrechtlichen Vorstellungen des katholischen Lehramts übereinstehende, so schnell und radikal zerfallen würde. In seiner Enzyklika Pacem in Terris hatte Johannes der 23. großen Wert auf den Begriff des Rule of Law gelegt, der bekanntlich mehr als die Rechtsstaatlichkeit im deutschen Sprachgebrauch ist. Der Begriff Rule of Law drückt die Begrenzung der gesetzgebenden Gewalt durch metajuridische Normen des Naturrechts aus, während Rechtsstaatlichkeit vor allem die Bindung aller vollziehenden Gewalt im Staat an das Gesetz meint. Auch wichtige Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils, besonders die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, betonen den Gedanken des Rule of Law, etwa im Zusammenhang mit der Verkündigung der Menschenrechte, der Verteidigung der auf der Ehe zwischen Mann und Frau gründenden Familie als Grundzelle der Gesellschaft und der Forderung nach Schutz der Wehrlosen. Auch die Verkündigung der Religionsfreiheit als den Staat begrenzendes Menschenrecht schlägt in die gleiche Kerbe. Wir sind heute allerdings in eine Situation geraten, in der das Verständnis der Menschenrechte und die Idee der Rechtsstaatlichkeit neu interpretiert und als Waffen verwendet werden, um einen ethischen Relativismus zu begründen und Lebensweisen zu verbreiten, die christlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit in der Gesellschaft teilweise diametral entgegengesetzt sind. Die Reaktion von Papst Benedikt auf diese Herausforderung besteht darin, deutlich zu machen, dass die Kirche keine Form politischer Macht über den Staat oder die Gesellschaft beansprucht, weder direkt noch indirekt, sondern bestrebt ist, ihre Gesellschaftslehre als ein Officium Intermedium anzubieten, das heißt als einen Dienst der Vermittlung, der den neuzeitlich verengten Vernunftbegriff weitet und so gute Politik erst ermöglicht. Politik ist Dienst am Menschen und am Gemeinwohl, setzt allerdings eine korrekte Anthropologie voraus. In diesem Sinn hat bereits schon Romano Guardini in den 50er Jahren auf die Abhängigkeit der Erkenntnis der Wirklichkeit vom Weltbild hingewiesen. Die kirchliche Lehre und der Glaube bewahren die Vernunft vor solchen Verkürzungen und vor ideologischen Verirrungen. Andererseits bedarf der Glaube der kritischen Vernunft, um nicht in die Falle des Fundamentalismus zu geraten. In seiner Rede hier im Deutschen Bundestag vor 4 Jahren hat Benedikt XVI. In diesem Sinn darauf hingewiesen, dass die katholische Tradition das Recht nicht auf die Offenbarung gründet, sondern auf die Vernunft in der Form des Naturrechts. Ich zitiere: Wie erkennt man, was Recht ist? In der Geschichte sind Rechtsordnungen fast durchgehend religiös begründet worden. Vom Blick auf die Gottheit her wird entschieden, was unter Menschen rechtens ist. Im Gegensatz zu anderen großen Religionen hat das Christentum dem Staat und der Gesellschaft nie ein Offenbarungsrecht, nie eine Rechtsordnung aus Offenbarung vorgegeben. Es hat stattdessen auf Natur und Vernunft als die wahren Rechtsquellen verwiesen. Zitat Ende. Freilich hat in der Vergangenheit der Begriff Naturrecht auch als Vehikel da und dort einer offenen oder versteckten Machtausübung durch die Hierarchie in den politischen Raum hineinfungiert. Und deshalb ist die Erklärung von Papst Benedikt so wichtig, dass die Kirche ein Officium Intermedium, also ein Dienst der Vermittlung, ausübe. Und er setzt damit die Tradition fort, die an die erste große Sozialenzyklika des Jahres 1891, Rerum Novarum, anknüpfen kann. Der damalige Papst, Leo XIII., sah das Verhältnis zwischen Glauben und Gesellschaft zwar noch als ein Verhältnis zwischen Staat und Kirche, das durch Konkordat zu regeln wäre. In einem solchen Übereinkommen öffnete der Staat sein Territorium für die Kirche und ihre Institutionen und versprach die Herstellung einer möglichst weitgehenden Implementation kirchlicher Vorstellungen durch Gesetz und andere staatliche Maßnahmen. Im Gegensatz dazu unterstützte die Kirche den Monarchen und die staatliche Autorität. Das Modell war also von oben nach unten gerichtet. Und dennoch hat Leo XIII., was die soziale Frage anlangt, an die Verantwortung der Gesellschaft und der kirchlichen Vereine appelliert. Er betonte zwar auch die Verantwortung des Staates, hatte aber die gesamte Gesellschaft und vor allem die zwischen Staat und Individuum angesiedelten Verbände und Körperschaften im Sinn. Und deswegen ist Rerum Novarum die erste moderne Sozialenzyklika. Und diese Tendenz ist durch die allgemeine politische Entwicklung vor allem in der westlichen Welt verstärkt worden. Wir leben in freiheitlichen, pluralistischen, rechts- und sozialstaatlichen Demokratien. In Gaudium et Spes hat die Kirche daher konsequenterweise einen ganz anderen Zugang gewählt. Wie in ihrem Titel zum Ausdruck kommt, stellt sich die Kirche in die Welt von heute. Der Wechsel von Kirche und Staat zu Kirche in der Welt ist nicht bloß terminologisch. Es drückt einen Standortwechsel aus. Die Kirche hat nach einem teilweise schmerzhaften Erkenntnisprozess die Gesellschaft, die Bürgergesellschaft, als ihr Habitat gewählt. Und die Kirche verzichtet auf die politischen Privilegien der Vergangenheit. Sie kann sich nicht mehr auf den weltlichen Arm des Staates zur Durchsetzung ihrer christlichen Lehre stützen. Andererseits braucht sie keine Einmischung des Staates in ihre inneren Angelegenheiten mehr zu fürchten. Aber und dennoch kann die Kirche eine Privatisierung des christlichen Glaubens nicht akzeptieren. Ganz im Gegenteil, sie ruft zu einer Evangelisierung der Kultur ab intra, von innen auf. Das heißt, mit anderen Worten, Es ist die Stunde der katholischen Laien. Sie sind aufgerufen, die sich im freiheitlichen Rechtsstaat eröffnenden Möglichkeiten der Gestaltung, der Partizipation zu ergreifen und im christlichen Sinn am Aufbau des gemeinsamen Hauses Hand anzulegen. Darin liegt eine hohe Verantwortung und eine große Herausforderung. Das ist meines Erachtens mit dem in der Leitlinie wiedergegebenen Satz mitgemeint: Die Soziallehre der Kirche ist entstanden, um das Statut des Bürgerrechts der christlichen Religion geltend zu machen. Es ist Aufgabe der Laien, Politik zu machen. Der christliche Glaube, die Kirche und das Lehramt machen Politik möglich, aber üben Politik nicht aus. Die gewährte Orientierung besteht dabei nicht in Direktiven, die die Kirche nur dann geben kann, wenn sie das Heil der Seelen oder die Grundrechte der Person verlangen. Die gewährte Orientierung besteht nicht in Direktiven, sondern in Prinzipien, die diejenigen Personen leiten oder leiten sollen, die politische Verantwortung tragen. Das Lehramt kann keine technischen Lösungen anbieten. Ich zitiere Papst Benedikt: Die Kirche hat keine technischen Lösungen anzubieten und beansprucht keineswegs, sich in die staatlichen Belange einzumischen. Sie hat aber zu allen Zeiten und unter allen Gegebenheiten eine Sendung der Wahrheit zu erfüllen für eine Gesellschaft, die dem Menschen und seiner Würde und seiner Berufung gerecht wird. Ohne Wahrheit verfällt man in eine empirische, in eine skeptische Lebensauffassung, die unfähig ist, sich über die Praxis zu erheben, weil sie nicht daran interessiert ist, die Werte zu erfassen, mit denen diese zu beurteilen und nach denen sie auszurichten ist. Zitat Ende. Zweite Leitlinie, zitiere: Die soziale Frage ist in radikaler Weise zu einer anthropologischen Frage geworden, insofern sie die Möglichkeit selbst beinhaltet, das Leben nicht nur zu verstehen, sondern auch zu manipulieren. Caritas in Veritate 75. In seinen gesellschaftspolitischen Überlegungen stellt Papst Benedikt die menschliche Person in den Mittelpunkt. Schon der Titel seiner Enzyklika, die ich zitiert habe, bringt dies zum Ausdruck. Es geht ihm um die ganzheitliche Sicht des Menschen, der seine tiefste Wurzeln in der Liebe und in der Wahrheit hat. Im Laufe ihrer über 100 Jahre langen Entwicklung wurde von den Päpsten der Brennpunkt der Soziallehre immer wieder neu fokussiert. Leo XIII. Beschäftigte sich mit der Arbeiterfrage, Pius XI. Mit der sozialen Frage, Johannes der 23. und Johannes Paul II. Haben die institutionelle Frage hinzugefügt und jüngstens Papst Franziskus in Laudato Si auch noch die ökologische. Der Beitrag Benedikts XVI. Besteht in der Ausweitung der sozialen Frage zur anthropologischen Frage. Sie ist mit seinem grundsätzlichen Anliegen verbunden, den neuzeitlich verengten Vernunftbegriff zu weiten und die Aufmerksamkeit auf den Vorrang der menschlichen Person zu richten. Dadurch kommt die Bedeutung der Ethik für die Technologie in den Blick, konkret das Recht der menschlichen Person gegen eine alles und alle vereinnahmende Technologisierung und ein reduktives technologisches Weltbild verteidigt zu werden. Technik ohne Ethos, Technik ohne Moral verfällt der Manipulation. Unter dem Schein der Wertneutralität und der Objektivität führt eine solche Weltanschauung schnellstens zur Kultur des Todes. Der Mensch vergegenständigt sich selbst und liefert sich der Manipulation aus. Und besonders gefährlich wird dies, wenn die Manipulation unter dem Deckmantel der Freiheit geschieht. Um eine sinnvolle und lebbare Ordnung des Miteinanders zu begründen, braucht es deshalb ein Mindestmaß an Ethos, ein Mindestmaß an Wahrheit, ein Mindestmaß an Erkenntnis des Guten, die nicht manipulierbar ist. Und das ist die Grundüberzeugung von Benedikt XVI. Der Staat ist aber nicht selbst Quelle von Wahrheit und Ethos. Nicht aus einer im eigenen auf Volk oder auf Rasse oder Klasse oder sonst eine Größe gründende Ideologie und auch nicht auf dem Weg über die Mehrheit kann er Wahrheit aus sich selbst hervorbringen. Der Staat muss das für ihn unerlässliche Maß an Erkenntnis und Wahrheit über das Gute von außerhalb seiner selbst nehmen. Dieses Außerhalb könnte hypothetisch die reine Einsicht der Vernunft sein, die etwa von einer unabhängigen Philosophie zu pflegen und zu hüten wäre. Praktisch aber gibt es eine solche reine von der Geschichte unabhängige Vernunftsevidenz nicht. Metaphysische oder moralische Vernunft wird nur in historischem Zusammenhang wirksam, hängt von ihm ab und überschreitet ihn zugleich. Als die am meisten universale und rationale religiöse Kultur hat sich der christliche Glaube erwiesen, der auch heute der Vernunft jenes Grundgefüge an moralischer Einsicht bietet, das entweder zu einer gewissen Evidenz führt oder wenigstens eine vernünftige moralische Überzeugung begründet, ohne die eine Gesellschaft auf Dauer nicht bestehen kann. Mit anderen Worten, der Gesellschaft kommt das, was sie wesentlich prägt, von außen zu, nicht aus einer bloßen Vernunft, die im ethischen Bereich nicht ausreicht, sondern aus einer in historischer Glaubensgestalt gereiften Vernunft. Deshalb bleibt die Kirche für den Staat ein Außen. Das ist richtig und das muss so sein. Denn nur dann sind beide, Kirche und Staat, was sie sein sollen. Die Kirche muss ebenso an ihrem Ort und innerhalb ihrer Grenze bleiben wie der Staat. Sie muss sein Eigenwesen und seine eigene Freiheit respektieren, gerade damit sie ihm den Dienst tun kann, dessen er bedarf. Sie muss aber auch alle Kraft aufbieten, damit in ihr jene moralische Wahrheit leuchtet, die für die Bürger des Staates einsichtig ist. Nur wenn in ihr selbst diese Wahrheit Kraft hat und die Menschen formt, kann sie auch andere überzeugen und eine Kraft für die ganze Gesellschaft werden. Die dritte Leitlinie. Jeder Christ ist zur Nächstenliebe aufgerufen, in der Weise seiner Berufung und entsprechend seinen Einflussmöglichkeiten. Das ist der institutionelle, wir können auch sagen, politische Weg der Nächstenliebe. Caritas in Veritate 7. Der dritte allgemeine Beitrag von Papst Benedikt, den ich hier kurz erwägen möchte, ist die Bedeutung, die er der sogenannten Institutionenethik beimisst. Dabei ist zwischen Individualethik und Sozialethik zu unterscheiden. Individualethik hat die physische Person als Akteur, die ihr persönliches Glück oder christlich gesprochen die ewige Seligkeit anstrebt. Sozialethik hingegen hat die Gesellschaft, eine Gemeinschaft oder sonst ein Kollektiv als Akteur und verfolgt das zeitliche Gemeinwohl als Ziel, das in seiner modernen Gestalt in die Trias Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit aufgegliedert werden kann. Die Institutionenethik befasst sich als Aspekt der Sozialethik mit der Bedeutung der Institutionen oder Organisationen in der Verfassung eines Kollektivs. Und in der Tradition der katholischen Soziallehre lässt sich eine gewisse Blindheit für die Bedeutung der Institutionen des freiheitlichen Staates und der liberalen Wirtschaftsordnung feststellen. Ein Grund für diese Schwierigkeit könnte in der neuscholastischen Auffassung einer verkürzten Sicht von Naturrecht liegen. Bekanntlich hat der schon öfters zitierte Leo XIII. Einen Mittelweg gewählt zwischen dem liberalen Modernismus mit seiner Neigung zum Antidogmatismus und kritischen Rationalismus und der Sozialromantik mit ihrer Nostalgie für eine bestimmte Zeitepoche und ihrer für eine Industriegesellschaft zum Teil bizarren Vorstellungen. Er baute seine Lehre auf die metahistorische Grundlage der menschlichen Natur und vermied es so, unter die Räder zeitgenössischer politischer Debatten zu geraten. Diese Grundlegung ist, was die Individualethik angeht, durchaus tragfähig, weil alle Menschen über alle Zeiten hinweg dieselbe menschliche Natur besitzen, die gleichen Leidenschaften, den gleichen Wunsch zu lieben und geliebt zu werden, die gleiche Furcht vor dem Schmerz und vor dem Tod haben. Wenn man jedoch die Argumentationsfigur der Deduktion von Normen aus der Natur der Sache auf den Staat, auf wechselvolle historische und gesellschaftliche Gebilde anwenden möchte, läuft man leicht die Gefahr der Ideologisierung. Man holt heraus, was man zuvor hineingelegt hat, der berühmte hermeneutische Zirkelschluss. Und dies ist bis zu einem gewissen Grad im Bereich der Gesellschaftslehre der Kirche eingetreten. Katholische Denker leiteten aus der anthropomorphen Vorstellung vom Wesen des Staates als Organismus die Überzeugung ab, dass die Monarchie die einzige katholische Staatsform sei. Bis zu Pius XII. Hat sich das Lehramt deshalb auch in Anführungszeichen Neutralität gegenüber den Einzelnen, besonders der demokratischen Staatsform, abgerungen. Die bitteren Erfahrungen mit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts haben dies tiefgreifend verändert. In seiner Ansprache an die römische Kurie im Dezember 2005 hat Papst Benedikt darauf hingewiesen, dass sich die katholische Kirche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil durch einen Prozess der gegenseitigen Annäherung mit dem modernen Staat versöhnen konnte. Der politische Liberalismus hatte nicht zuletzt durch katholische, demokratisch gesinnte Politiker eine reifere, nicht mehr antiklerikale Form angenommen, sodass Johannes der 23. Institutionen wie die Gewalt, der Gewaltenteilung und den Menschenrechten Heimatrecht in der katholischen Lehre gewähren konnte. Länger brauchte es für eine Versöhnung mit den Institutionen der freien sozialen Marktwirtschaft. Es war Johannes Paul II., der in seiner Enzyklika Centesimus Annus diesen Schritt vollends verzog. Und Benedikt XVI. Bestätigt diesen Kurs in Caritas in Veritate. Die Institutionen, auch der Markt, sind unverzichtbare Elemente einer menschenwürdigen Gesellschaft. Er ruft jedoch zur Reflexion über ihre Möglichkeitsbedingungen auf. Der Markt, um das Böckenförderische Diktum anzuwenden, lebt von Voraussetzungen, die er sich nicht selber geben kann. Institutionen sind gesellschaftliche Räume, die wir gemeinsam schaffen, um in ihnen geteilte Werte zu verwirklichen. Ohne Wertkonsens haben die Institutionen kein langes Leben. Und hier leistet der christliche Glaube einen unverzichtbaren Beitrag, den Benedikt in Form einer Herausforderung formuliert hat. Ich zitiere: Vor uns liegt eine große Herausforderung. Wir müssen in unserem Denken und Handeln nicht nur zeigen, dass die traditionellen sozialethischen Prinzipien wie die Transparenz, die Ehrlichkeit und die Verantwortung nicht vernachlässigt oder geschwächt werden dürfen, sondern auch, dass in den geschäftlichen Beziehungen das Prinzip der Unentgeltlichkeit und die Logik des Geschenks als Ausdruck der Brüderlichkeit im normalen wirtschaftlichen Leben Platz haben können und Platz haben müssen. Das ist ein Erfordernis des Menschen in unserer jetzigen Zeit, aber auch ein Erfordernis des wirtschaftlichen Denkens selbst. Es ist zugleich ein Erfordernis der Liebe und der Wahrheit. Zitat Ende. Die Liebe ist der Königsweg der christlichen Gesellschaftslehre und sie führt uns wieder zurück zum Ausgangspunkt der Wahrheit des Vorrangs des Logos vor dem Ethos. Der Wahrheitsanspruch der Logos kann auf unsere Zeitgenossen allerdings auch bedrohlich wirken. Nicht zu Unrecht, denn er wurde in der Vergangenheit auch als Begründung für Unterdrückung, Intoleranz und Unfreiheit verwendet. Auf diesen modernen Vorwurf antwortet Benedikt XVI. Mit dem Verweis auf die Identität von Liebe und Wahrheit. Toleranz braucht als Fundament unbedingt Wahrheit. Die Wahrheit der unbedingten Würde des anderen als Mensch, die ihm letztlich nur von Gott herzukommt. Ohne diese transzendente Grundlage ist das Festhalten an Toleranz im Auf und Ab der Geschichte und in den Stürmen der Auseinandersetzungen nicht möglich. Wahrheit und Liebe sind identisch. Dieser Satz, wenn er in seinem ganzen Anspruch begriffen wird, ist die höchste Garantie der Toleranz. Eines Umgangs mit der Wahrheit, deren einzige Waffe sie selbst und damit die Liebe ist. Darin besteht auch unsere größte Verantwortung, darin besteht auch die größte Hoffnung, nämlich glaubwürdige Zeugen der Liebe Christi zu sein. Ich danke Ihnen.
Hoffnung, Verantwortung und Wahrheit, die großen gesellschaftspolitischen Grundthemen von Papst Benedikt dem 16. Aus Anlass des Heimganges Benedikts des 16. wiederholten wir eine Sendung aus dem Jahr 2015. Im November 2015 hielt der Privatsekretär und damalige Präfekt des päpstlichen Hauses, Erzbischof Dr. Georg Genswein, vor Gästen und Abgeordneten des Deutschen Bundestages diesen Vortrag: Hoffnung, Verantwortung und Wahrheit, die großen gesellschaftspolitischen Grundthemen von Papst Benedikt dem 16. Liebe Hörerinnen und Hörer, morgen am Donnerstag, dem 5. Januar 2023, wird Papst Franziskus um 9.30 Uhr das Requiem für Benedikt den 16. zelebrieren. Wir danken Ihnen allen für Ihre Gebete für Benedikt den 16. und seinen Nachfolger Papst Franziskus. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.